Wie wurde das gemacht? Wie hat er das geschafft? Wir sind wieder auf der Spur nach der ganz genauen Reihenfolge, Qualität und Menge der Zutaten für den Teig, aus dem Träume gebacken werden. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Masterpieces Podcast, dem Ort, an dem deine Träume ihre Anleitung finden. Also das Rezept, die Reihenfolge, die Qualität, die Schritte. Das Thema heute ist, ich übergebe mal direkt an dich, moin Alex, moin Yannick.
Moin.
Moinsen. Teilziele.
Genau. Teilziele, genau. Erzähl mal oder gestalte das Thema mal so aus, dass ich jetzt direkt gehuckt bin und nicht gleich wieder wegklicke. Es ist nämlich extrem wichtig, aber warum eigentlich?
Ja, ich gestalte mal aus, ich gebe mir Mühe. Also ich sagte, warum es wichtig ist. Das Problem bei großen Zielen ist oftmals, dass sie uns so erschrecken, dass wir gar nicht erst anfangen oder aber in diesen negativen Glaubenssatz reinkommen, das schaffe ich eh nicht. Ja, also Yannick kann bestimmt nachher nochmal was über seinen 100-Meiler erzählen, aber als ich damals in dieses Navy SEAL Bootcamp gegangen bin, da habe ich immer nur gedacht, scheiße, 50 Stunden plus und die Jungs haben eine Oakley auf, ich sehe nicht, ob sie lächeln oder nicht, die gucken mich einfach nur böse an, schreien mich an, das ist zu viel, das schaffe ich nicht. Aber die kleinen Teilziele, die mich Schritt für Schritt dahin geführt haben, die konnte ich sehen, die waren greifbar und am Ende des Tages bist du immer an deinem Ziel angekommen, guckst zurück. Und dann macht alles Sinn, ja. Ich glaube, Steve Jobs hat da mal irgendwas gesagt, ne? Die Dots lassen sich am Ende immer verbinden. Genau das ist dann passiert. Und diese kleinen Teilziele waren es letztlich, die mich zu meinem Ziel gebracht haben. Und hätte ich die nicht gehabt, hätte ich immer nur auf dieses große Endziel geschaut. Ich glaube, dann würde ich heute noch hier sitzen und draufschauen, ohne einen Schritt näher daran gekommen zu sein.
Yannick, erzähl mal von deinem 100-Meiler.
Ja, ich hole mal ein kleines Stück aus. 100 Meilen ist ja nun etwas, was man sich irgendwie nicht so einfach vorstellen kann. Es sind 160 Kilometer und wenn man sich mal vorstellt, ein Marathon hat 42, also es sind ungefähr 4 Marathons am Stück. Etwas, wo man nicht so einfach sich vorstellen kann, das überhaupt machbar zu sein. Und hättest du mich vor 10 Jahren gefragt, ob ich in meinem Leben Marathon laufen werde, hätte ich dir gesagt, ich verstehe die Frage nicht, warum sollte ich einen Marathon laufen? Und das soll sagen und hat mir im Nachhinein, so wie du es auch gerade sagst, Alex, selber aufgezeigt, dass der Weg dahin zu einem großen Ziel über Teilziele geht. Und ich bin vor 10 Jahren oder habe damit angefangen, nachdem ich lange Handball gespielt habe, zu laufen, ein bisschen Triathlon zu machen und habe mir sozusagen diese kleinen Ziele erstmal gesteckt. Und so ist es einfach nach und nach größer geworden. Und selbst nach 8 Jahren Training, als dann irgendwann so ein 100-Meiler überhaupt mal in Betracht kam, auch der Weg dahin war noch etwas länger und eine längere Geschichte, aber stellt euch vor, man steht wirklich morgens um 7 Uhr mitten in der Pampa, irgendwo in Illinois, USA, das Dorf hat genau eine Ampel und blinkt rot, hat nicht mal grün und man denkt so, okay, ich muss jetzt 100 Meilen laufen und ich habe noch keine Idee, wie das gehen soll. Ich weiß aber, dass das mit dem ersten Schritt anfängt und danach der zweite und der dritte und einfach mal loslaufen und sich wirklich Stück für Stück einfach erstmal dem Ziel zu nähern und nicht immer das Ziel im Auge zu haben oder vor Augen zu haben, sondern einfach erstmal sich Teilziele zu stecken. Und dementsprechend war für mich da das erste Teilziel, Marathon bin ich vorher schon mal gelaufen, dementsprechend erstmal den ersten Marathon, ist erstmal nur ein Viertel davon, aber darauf hinzusteuern.
Okay, die Frage, die ich mir stelle, ist, also ihr holt mich insofern nicht so richtig ab, weil ich mir die Frage stelle, also 50 Stunden sich anschreien lassen ist für mich jetzt irgendwie keine Motivation und Illinois in der Pampa 100 Meilen laufen, okay. Die Frage, die sich mir stellt, ist, Teilziele müssen ja, also ich hab den großen Ziel wahrscheinlich eine große Motivation, entweder ist es für meine Identität wichtig oder es ist eine Challenge für mich oder, aber ich habe damit irgendeine Bedeutung verknüpft wahrscheinlich, die mich motiviert, auch die unmöglichsten Dinge zu tun. Die Frage, die ich mir stelle, ist, was mache ich denn, um unterwegs motiviert zu bleiben? Also den letzten Wettkampf, den ich gemacht habe, bevor das alles anfing, dass man irgendwie Wettkämpfe nur noch unter, ich weiß nicht, welchen Bedingungen machen kann, war nur ein Halbmarathon, also ein Achtel von dem 100-Meiler. Und ich hatte mir in den Kopf gesetzt, dass ich das mit einem 420er Pace durchhalte. So. Und das wurde irgendwann dann aber schon anstrengend. Und dann habe ich mich von Baum zu Baum gespielt. Aber da war ich schon mittendrin. Also als es anstrengend wurde und ich angefangen habe, Teilziele zu verwenden, um die nächste Ecke zu kommen und irgendwie jetzt trotzdem noch dabei zu bleiben und so, da war ich schon unterwegs. Also ich habe sozusagen nicht die Vorbereitung als Teilziel gehabt, sondern ich war schon unterwegs und dann brauchte ich irgendwann Teilziele und ich wusste so, jetzt spiele ich mich ins Ziel. Die Frage ist, was motiviert mich denn an einem Teilziel und warum sollte ich und wie sollte ich das eigentlich in motivierende Chunks zerlegen, wo ich dann auf jedes einzelne Thema Bock habe?
Du sprichst ja gerade diese Zweideutigkeit an, ne? Also Teilziele gibt es ja einmal im Vorfeld als Planungstool, um auf ein großes Ziel hinzuarbeiten und dann einmal in Action sozusagen, wenn du schon mittendrin bist, um motiviert zu bleiben. Ich glaube, die Hauptfunktion von Teilzielen, wenn du mittendrin bist, ist, dich irgendwie am Leben zu halten, deine Laune aufrechtzuerhalten, deine Motivation hochzuhalten. Ich sage mal so schön, 100 Liegestütze sind auch nichts anderes als 100 mal ein. Denn wenn du davor stehst, ja, und die Aufgabe sind jetzt 100 Liegestütze, dann klingt das erstmal so, oh, was, 100, muss das sein? Aber einen kannst du machen. Und wenn du den gemacht hast, kannst du gucken, ob du noch einen schaffst. Das heißt, du fokussierst mental immer nur diese eine nächste Wiederholung und hältst dein Gehirn davon ab, sich einen Kopf darüber zu machen, was womöglich alles passieren kann, wenn du 100 Wiederholungen vor dir hast. Na, also das Motivierende für mich daran ist immer die Abwesenheit von etwas Demotivierendem. Ja, also 100 Liegestütz, gut, ist jetzt auch nicht mehr so demotivierend, aber nehmen wir 200, die würden mich definitiv demotivieren, ja, und die gucke ich mir an und denke so, oh nee, 200, das wird ein bisschen dauern, aber 200 mal eines, okay, einen schaffe ich noch, okay, schaffe noch einen. Ach komm, den nächsten mache ich auch noch mit. Und ehe du dich versiehst, bist du bei 50, 60, 70 und dann sind es schon nicht mehr 200, sondern 130. So, dann schüttelst du die Arme einmal kurz aus. Okay, einen mache ich jetzt nochmal. Ach komm, ich mache nochmal. Na, wie beim Marathon mit den Bäumen, an denen du dich orientierst, hältst du einfach deine Motivation aufrecht und hinderst dein Gehirn daran, irgendwelche Szenarien darüber auszumalen, wie anstrengend das wird, wie blöd, wie teuer, wie was auch immer. Ne? Hängt ja so ein bisschen vom Ziel ab.
Bedeutet das, ich halte mein Hirn beschäftigt, so ein bisschen wie ich snooze nicht, sondern bevor ich drüber nachdenke, 3, 2, 1, aufstehen. So, das ist also meine Methode wenigstens, das war sie schon immer. Wenn der Wecker klingelt, draufhauen, 3, 2, 1, gar nicht anfangen nachzudenken, sofort anfangen zu zählen, weil ich komme gar nicht auf die Idee, irgendeinen anderen Gedanken zu haben, als aufzustehen. Also das ist so, weiß ich nicht, ob das für jeden funktioniert, aber das wäre es dann ja. Wie ist es denn im Marathon gewesen? Also dann ist es der eine Baum. Ja, okay, das ist in Wahrheit das Hirn zu beschäftigen, um negative Gewohnheiten zu verhindern, als sozusagen Self-Talk, ne? Kein Selbstgespräch aufkommen zu lassen, was ätzend ist, richtig?
Genau, und gleichzeitig ja auch die Erfolgserlebnisse, die sich summieren. Also du hast ja jedes Mal, wenn du dann den einen Liegestütz gemacht hast oder beim nächsten Baum oder Laternenmast angekommen bist, hast du ja einen Erfolg gehabt. Ja, und das ist ja. Jeder Erfolg fühlt sich gut an und du baust sozusagen mal auf. Also du hast ja so ein Compounding, ja, dein Erfolgsgefühl wird immer größer und irgendwann läufst du wie auf Autopilot in diesem wohligen Gefühl, es schaffen zu können. Also anstatt mit dem Gehirn abzudriften in, oh, das schaffe ich nicht, das ist so viel, bringst du dich über kleine Teilziele in diesen Modus, ich bin unbesiegbar, ich kann alles schaffen.
Irgendwann setzt ja gerade beim Laufen setzt ja so ein Runner's High ein. Das Problem ist, dass ich da irgendwie vor 25 Kilometer selten reinlaufe. so dass es irgendwie, also es verschiebt sich ja auch nach hinten. Das heißt, du spielst dich sozusagen in die Endorphinphase rein, wo dein Körper sich selbst betäubt und dann nichts mehr wehtut. Ist es das? Also ist das das Ziel eines Teilziels?
Für mich
das kann mag ein Aspekt sein, ne? Ja, vielleicht Yannick, du zuerst.
Also ich kann das nur sagen, wenn ich das mal auf meinen 100-Meiler transportiere, das tat scheiße weh. Also auch nachher, da habe ich wahrscheinlich irgendwelche Endorphine gehabt, die mich davon abgehalten haben, stehen zu bleiben und dementsprechend auch sozusagen die Situation in sich unterstützt haben, dass der Schmerz geringer war. Aber im Endeffekt ging es mir eher so, dass man sich mit dieser neuen Situation angefreundet hat. Ne? Sozusagen, okay, das ist das normale, die normale Situation und von hier aus geht es jetzt weiter und ich suche mir wieder das nächste Teilziel, den nächsten Schritt, den nächsten Baum, die nächste Aid Station, auf die ich hinarbeite und konzentriere mich halt darauf, visualisiere das, wie ich dorthin komme und dementsprechend glaube ich, ist dieses Visualisieren der nächsten Teilziele und sich daran lang zu hangeln, sich daran festzuhalten, glaube ich, das Große.
Ja, und diese mentale Komponente, ne? Also ich trainiere ja immer draußen und wir wohnen mitten im Wald. Das heißt, statt irgendwo mit Kreide was aufs Scoreboard zu malen, sammle ich immer Tanzzapfen, wenn ich so meine Teilziele erreiche. Und wenn ich jetzt an so das klassische Workout denke, Murph, ja, also mit einer Gewichtsweste eine Meile laufen, 100 Klimmzüge, 200 Liegestütz, 300 Kniebeugen, nochmal eine Meile laufen, dann ist dieser Mittelblock zwischen diesen beiden Laufeinheiten oft so in Runden unterteilt. Also du machst zum Beispiel 10 mal deine 10 Klimmzüge, 20 Liegestütz, 30 Kniebeugen. Das ist ein anderer Ansatz, als wenn du es am Stück machst, weil es greifbarer ist. Ne? Deswegen wird es von vielen als leichter empfunden. Also anstatt erstmal die 100 Klimmzüge durchzumachen, machst du 10, 20, 30 und das 10 Mal und hast dann nach 10 Runden alle deine drei Übungen weg, weil es einfacher ist. Und wenn du dann mal vorhast, das Workout am Stück zu machen, also erst diese Klimmzüge abzuarbeiten, dann hilft es dir immer, Chunks zu suchen, von denen du weißt, die kann ich verdauen. Und das hängt jetzt davon ab, wie gut du bist in Klimmzügen. Also 5er-Schritte, 10er-Schritte, 15er-Schritte oder eben mehr. Denn jedes Mal, wenn du es geschafft hast, hast du dieses Erfolgserlebnis. Und das Erfolgserlebnis schafft dir ein Mindset von, ich bin gut dabei. Und ich erinnere mich an Phasen, wo ich es richtig und falsch gemacht habe. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich einmal zu viel wollte. Und ich bin rangegangen und ich habe gesagt, okay, ich mache jetzt hier die ersten 50 Pull-Ups in weniger als 2 Minuten weg. So, das war mein Plan. Ist auch an sich für mich jetzt nicht unrealistisch, aber es war an diesem Tag für mich nicht machbar. Ich habe deutlich länger gebraucht und dann ist was passiert, nämlich ich war in so einer Abwärtsspirale gefangen. Ich habe jede weitere Wiederholung negativ betrachtet. Oh, jetzt habe ich das schon nicht geschafft, jetzt schaffe ich meine Zeit nicht mehr, die ich mir vorgenommen habe. Dann fing ich an, mit den Augen zu gucken, wo stehen die anderen und mich zu vergleichen. Also ich war in so einem negativen Strudel. Jedes Mal aber, wenn ich ein Erfolgserlebnis habe, ist es für mich egal, was machen die anderen, weil der Plan läuft. Und ich bestätige mir immer wieder selbst, dass ich schaffe. Und da hole ich die Energie raus für die nächsten Runden, für die nächsten Reps, für die nächsten Kilo, was auch immer.
Also, und ich glaube, das ist genau der Punkt, ne, dass man nicht in diese Negativspirale kommt, sondern sich wirklich langhangelt an positiven Erfolgen. Und das kann man im Sport sehr gut erfahren, vor allen Dingen auch physisch und dann mit der mentalen Komponente einfach mal testen. Das andere ist aber, das zu übertragen einfach in den Alltag. Und ob das nun wirklich im Geschäft ist oder ich hatte das gerade gestern Abend irgendwie, ich dachte, will eigentlich ins Bett und die Küche ist nach dem Essen wieder explodiert, was da für tausende Sachen rumlagen und schmutzig war. Habe ich erstmal das erste Ding abgewaschen, dann das nächste und habe dann da einfach so mich durchgehangelt durch die kleinen Sachen und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es gedauert hat, aber war schon ein Stück, war die Küche wieder blitzblank. So, das heißt einfach sich nichts vorzustellen, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, wie groß ist das hier alles gerade, sondern einfach von Schritt zu Schritt und sich auch zwischendurch einfach mal zu feiern, cool, jetzt ist das fertig und jetzt ist das fertig. Dieses Positive daran, sich lang zu hangeln, ist, glaube ich, wirklich der Erfolgsversprecher.
Ich mag diese Metapher, die, ich glaube, Jack Canfield war das, hier Hühnersuppe für die Seele hat er geschrieben, ne? Der hat immer von dem Autoscheinwerfer gesprochen. Das fand ich ganz, ganz ansprechend. Der sagte immer, wenn wir von A nach B fahren, dann sehen wir das Endziel auch noch nicht. Mhm. Wir sehen immer nur den Bereich, den unser Auto für uns ausleuchtet, also die nächsten 5 Meter vor uns und dann wieder die nächsten 5 Meter. Und das summiert sich hoch und irgendwann sind wir am Ziel und brauchten gar nicht die ganze Strecke zu sehen, sondern immer nur das, was unmittelbar vor uns war. Und deswegen ist für mich, egal ob es jetzt ein sportliches Ziel ist oder irgendwas anderes, immer die erste Frage, okay, was ist der nächste Step, den ich unternehmen kann? Was ist so der nächst einfache Schritt? Und dadurch komme ich ins Tun und dann baue ich Momentum auf und dann entwickelt sich das. Ne? Aber das Fehlen davon sorgt oft für diese Lethargie, die Leute verspüren, wenn sie sagen, ich habe ja so große und so tolle Ziele und die ziehen mich auch wirklich an, aber ich weiß einfach nicht, wie ich anfangen soll.
Okay, das heißt, ich habe ein großes Ziel, auf das ich zusteuern möchte und unterwegs spiele ich mich da einfach rein. Die Frage ist, ist es ein emotionaler Zustand, den ich nur erreiche, wenn ich mich auch feiere? Also das ist etwas, was ich zum Beispiel viel zu wenig mache. Ich schaffe es zwar, mich von Baum zu spielen, aber wenn ich dann da bin, dann klopfe ich mir sehr selten auf die Schulter und sage, geil, jetzt hast du wieder einen Kilometer geschafft irgendwie oder die nächsten 500 Meter irgendwie im richtigen Pace, sondern dann ist es so, okay, nehme ich jetzt gibt's das nächste Ziel. Und dann komme ich oftmals rein in so eine sehr ermüdende Phase, wo man immer nur das nächste Ziel sieht und das nächste Ziel und dass man sich dann selber auch echt feiert. Das passiert in solchen Prozessen, wo so viele kleine Ziele hintereinander sind, eher selten so. Was kann ich tun, um das zu unterstützen? Die Frage ist, ist das eine Mindset-Frage oder muss ich mich daran erinnern oder muss ich mir eigentlich Teilziele setzen, in denen ich dann hinterher auch sage, im Übrigen, hast du gut gemacht? Also muss ich so einen Automatismus entwickeln, so eine Verknüpfung? Wo kommt die Belohnung her? Also wenn du sagst, ich komme in so einen positiven emotionalen Zustand, wo kommt die Belohnung her vom Teilziel? Weil ich bin ja alleine in der Situation. Also auf der Strecke bin ich alleine. Wenn du im Wald trainierst, bist du alleine. Wenn du in Illinois irgendwie 100 Meilen läufst, bist du alleine. Also das sind ja alles so sehr, sehr einsame Geschichten. Ich höre halt gerne meine Bücher, wenn ich unterwegs bin oder Podcasts oder das motiviert mich und das hilft mir auch über vieles rüber. Aber das ist so, wenn ich im Wettkampf bin, dann habe ich ja nichts auf den Ohren. Dann bin ich ja plain mit meinem Self-Talk auf der Strecke. Das ist ja immer schon eine besondere Situation. Also ich finde das immer eine besondere Situation, wenn man mit sich selbst alleine auf der Strecke ist und das so lange. Das ist schon, da merkt man erst, was man für besondere Selbstgespräche führt. So, also wo kommt der Feierpart her? Also nicht Feier im Sinne von Feuer, sondern Partypart. Partypart.
Also ich glaube, dass das wirklich etwas ist, was man sich angewöhnen sollte und muss, dass man genau seine kleinen und dann auch ein bisschen größeren Zwischenziele sich wirklich selber mal auf die Schulter klopft und das sagt, ey, habe ich geschafft, habe ich vorher wieder gar nicht gedacht. Also ne, wie du sagst, irgendwie im Marathon dann den nächsten Baum zu erreichen, die Pace jetzt noch zu halten, weiß nicht, ob das geht. Okay, ich konzentriere mich auf den nächsten Baum, bin da, hey, geil, habe ich geschafft. Und deswegen kann ich es auch weitermachen. Und das Nächste ist dann zu sagen, dass man sich nicht unbedingt, wenn es geht, immer auf die Gesamtsituation und das große Ziel wieder fokussieren, denkst, oh, puh, ist immer noch ganz schön anstrengend, sondern sich irgendwie mit Kleinigkeiten oder ablenkt, anderen Sachen beschäftigt und sich trotzdem dann immer wieder an diesen kleinen Meilenstein feiert. David Goggins, ein Buch, was ich sehr empfehlen kann, nicht zum Nachahmen, aber um sich motivieren zu lassen, total verrückter ehemaliger Navy SEAL, extremer geht es nicht, was der gemacht hat, Buch heißt Can't Hurt Me. Der hat ein sehr schönes mentales Modell sich gebaut. Der hat sich ein Cookie Jar, also einfach sein Keksglas gebaut, mental, und hat dort all seine Erfolge mental reingepackt. Was habe ich jetzt alles schon so in meinem Leben geschafft, wenn man es mal wieder auf den Sport zieht? In meinem Cookie Jar ist sowas drin. Ich habe einen Ironman gemacht, ich habe den 100-Miler gemacht. Und wenn ich das nächste Mal an irgendeine Situation, selbst wenn es im Training ist und ich gerade irgendwie 12 Kilometer laufe und es wird gerade echt anstrengend, da hole ich mir so ein Cookie aus meinem Jar raus und denke so, ja, den 100-Miler habe ich geschafft, das war echt anstrengend, also hier, ich komme hier durch, also sich wieder positiv zu stimmen und nicht das, was Alex gerade sagte, in diese Negativspirale reinzukommen. Also sich immer positiv zu halten, ist, glaube ich, der Clou dabei.
Ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist, Yannick, das hast du gerade im Beisatz so ein bisschen erwähnt, nicht immer auf das Endziel zu gucken. Also wir kennen das ja alle, ne? Wir fahren irgendwo hin und wissen eigentlich, wie wir da hinfahren müssen, aber haben trotzdem Google Maps an, um mal zu gucken, wie lange es dauert. Und das kann sehr demotivierend sein, ne? Weil dann gucke ich so alle 5 Minuten aus dem Augenwinkel drauf und denke, oh, noch 4 Stunden, so verdammte Axt. Ja, und das passiert natürlich auch bei den großen Zielen und dieses sich selbst feiern, Hauke, was du gerade gesagt hast, das fällt dann schwer, weil wir immer denken, ja, aber ich bin ja noch so weit davon entfernt, so was feiere ich mich denn jetzt schon? Wenn ich aber das Ziel erstmal ausblende, also ich habe es ja gesetzt, ich habe ja meine Teilziele gewählt, also ich bin ja schon auf dem Weg in die richtige Richtung, aber ich gucke nicht immer dahin, dann fällt es mir viel leichter, mich auch zu feiern für das, was ich gerade gemacht habe, einfach nur dafür, dass ich es gemacht habe. Und ich habe das früher beim Haken immer so gemacht, ich mein, wir wohnen im Wald, habe ich ja gesagt, und meine Eltern hatten immer die Idee, Kinder sollten auch im Garten mal helfen, heißt Haken oder Tanzzapfen sammeln oder wie auch immer.
Den ganzen Tag lang.
Ich habe das dann immer so gemacht. Ja, und ich habe dann immer nicht hingeguckt, wo ich ganz hin musste. Also die wollten immer die Wiese dann gehakt haben. Ja, und dann habe ich mich praktisch umgedreht, habe nur auf den Boden geguckt und immer nur die Hake beobachtet, wie sie die Blätter Stück für Stück nach hinten schiebt. Und dann bin ich wieder einen Schritt nach hinten gegangen. Und ich habe immer nur auf den Punkt geguckt. Und irgendwann, nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, habe ich dann mal hochgeguckt und habe gesehen, wie weit ich schon gekommen bin. Okay, einmal gefeiert, wieder runter. Ne, weil wenn du immer hinguckst, wie weit du noch in diesem Fall haken musst, denkst du dir, oh, ich habe keinen Bock. So, dann wirst du langsamer, dann findest du Ausreden, dann findest du alles irgendwie blöd. Na, also das Ziel schon noch vor Augen haben, aber nicht die ganze Zeit drauf starren, ne, um dann auch wirklich würdigen zu können, was du gemacht hast. Und da gibt's dann eben den Meilenstein nochmal. Ne? Und das ist vom Teilziel wieder ein bisschen unterschiedlich. Ne? Also während Teilziele diese kleinen Micro-Steps sind, ist so ein Meilenstein so wie eine Halbzeit. Ja, also wir können uns auch erstmal so ein halbgroßes Ziel setzen, wo wir sagen, also da will ich jetzt erstmal hin und das sind übrigens meine Teilschritte dahin und dann kann ich auch nochmal wieder aufs ganze Ziel gucken und gehe sozusagen in die zweite Halbzeit oder ins vierte Viertel oder wie auch immer ihr euch das aufteilt.
Habe ich, kann ich aus Erfahrung sagen, ich habe vor 2 Jahren eine Challenge angenommen und wollte einfach mal lange schwimmen im Freiwasser und bin dann den Wakenetzman mitgeschwommen. Vorher noch nie so weit geschwommen, das sind 14 Kilometer, man startet irgendwo in Ratzeburg und muss bis nach Lübeck schwimmen, auch irgendwie etwas sehr verrückt. Und das ging halt auch nicht so ganz in meinen Kopf, okay, wie soll man so weit schwimmen und das ist auch echt ganz schön lange und das ist auch ein kaltes Wasser und ich hatte zu der Zeit einen Kumpel, der gerade in den USA sich vorbereitete auf einen langen Lauf und der war gerade zu Besuch da und habe ich gesagt, hey, wollen wir danach nicht noch laufen? Und dann, oh, dann laufen wir von Lübeck wieder nach Hause. Noch viel verrückter, aber in der Sekunde, wo das nur in meinem Kopf war, dass ich sagte, okay, ich schwimme jetzt diese 14 Kilometer, danach laufe ich aber noch nach Hause und das ist echt weit, war dieses Zwischenziel so klein, dass ich dachte, ach, die 14 Kilometer, die schwimme ich einfach. Und vorher war das
ein größerer Riesen, Schmerz. Genau,
vorher war das ein Riesenberg, so, ne, diese 14 Kilometer zu schwimmen. Und plötzlich war dieser Berg einfach weg.
Ja, das ist ja so die Frage der Verhältnismäßigkeit, die man dann im Kopf hat. Ne? Also wenn ich sozusagen, aber so kann man sich natürlich auch wunderbar demotivieren. Und also seien wir ehrlich, so das, was uns jeden Tag meistens umgibt, ist eher so dieses, ja, verstehe gar nicht, warum du dich dafür feierst. Ist ja noch nicht fertig, oder? Ja, richtig, aber es ist ganz wichtig, dass wir jetzt erstmal hier das Tischbein entworfen haben, weil ansonsten können wir die Platte nirgendwo drauflegen. Das ist ja wichtig und trotzdem nicht Common Sense. Und wenn du sagst, im Übrigen, ja, ist ja gut, dass du schon mal die Tischbeine vom ersten Tisch zusammen hast, aber du weißt schon, dass das irgendwie ein Ball wird für 300 Leute und das ist im Übrigen ein Tischbein, wofür feierst du dich eigentlich? Dann kann so eine Verhältnismäßigkeit von, ich schwimme diese 14 Kilometer und danach laufe ich noch von Lübeck wieder zurück nach Hamburg, das kann dann auch erschlagen, also je nachdem, wie man so gefusselt ist. Plus, wenn ich nur in den Teilzielen bin, kann ich natürlich auch das große Ganze aus den Augen verlieren. Ne? Also das ist ja so das nächste Thema.
Ganz wichtig. Aber
ich bin eher überrascht, dass du nicht auch hingelaufen bist, Janik. Da hast du dir ja sozusagen einen Teil des Spaßes genommen. Aber sagen wir mal ehrlich,
gegeben auf eine Art.
Das Richtfest feiern wir auch, bevor das Haus eingerichtet ist. Ne? Also man könnte hier genauso gut sagen, was feierst du jetzt eigentlich das Haus? Das Schlimmste hast du noch vor dir, nämlich die Küche und die ganze Verkabelung und den ganzen Mist. Aber da feiern wir ja auch sozusagen den ersten großen Batzen, ja, das erste erreichte große Teilziel. Also klar kann man sich demotivieren und sagen, okay, du hast jetzt einen Tisch fertig, dir ist aber schon klar, dass da irgendwie noch 60, 70 Tische fehlen. Aber das ist ja genau das, ne, immer nach vorne gucken und nur das sehen, was du noch musst. Und ich wage jetzt einfach mal diese These in den Raum zu werfen, dass jemand, der immer auf die 60 Tische guckt, am Ende womöglich gar nicht ans Ziel kommt oder womöglich deutlich langsamer als jemand, der sagt, ich mache Tisch für Tisch. Und jedes Mal, wenn ich fertig bin, klopfe ich mir immer auf die Schulter und stelle ihn rein.
Ja, das ist interessant. Wie kommt das, dass wir trotzdem drüber reden müssen, weil es kein Common Sense ist? Also wo in unserem Kontext, in dem wir hier leben und arbeiten, ist diese Art des positiven, der positiven Konnotation von Zwischenzielen verloren gegangen? Also ich meine, das ist eine Fehleranalyse, die im Zweifelsfall gar keinen Sinn macht, aber wenn ich jetzt mit meinen Zwischenzielen anfange und ich feiere mich selbst, dann kann es mir ja passieren, dass ich mich vielleicht auch für andere hörbar für ein Teilziel feiere. Und dann bin ich ja genau mit diesem Mindset wieder beschäftigt oder umgeben, die dann entsprechendes Feedback geben. Wie gehen wir damit um? Also wo kommt das her? Was machen wir denn damit?
Also ich glaube, dass dieses, wenn man sich feiert und irgendwann mal an ein Ziel kommt von etwas, was man sich vorgenommen hat, was vorher einfach so groß war, dass man gar nicht sich vorstellen konnte, da überhaupt hinzukommen, dass man damit seinen visuellen oder seinen virtuellen Keks in sein Glas packt. Ich habe hier echt was geschafft. Und dass das einem Selbstvertrauen auch gibt. Selbstvertrauen für andere Sachen. Und dann, wenn jemand mich belächelt, weil ich irgendwie mein eines Tischbein hier gerade fertig habe, obwohl ich noch ein paar hundert vor mir habe, zu sagen, ich weiß, weiß es besser. Ich weiß, wenn ich hier das nächste Tischbein mache, ich werde ankommen und ich werde hier fertig. Und zwar in einer guten Zeit, oder ich werde dieses Ziel überhaupt erreichen. Anstatt jemand, der sich, und das sind ja die Grenzen, die wir wirklich erstmal nur im Kopf haben, sagt, oh, ey, ich muss hier 60, 70 Tische machen, das schaffe ich doch sowieso nicht. Und man fängt sofort an, in diese Negativspirale zu kommen, dass man sich da gar nicht erst hinbegibt, sondern sich immer positiv vorangeht.
Ich glaube auch, viele scheitern schon an der Zielsetzung an sich. Wenn ich so an meine Personal Trainer Tage zurückdenke, dann ist mir aufgefallen, dass viele ja natürlich das Ziel haben, abnehmen. Ja, ich möchte abnehmen. Und dann siehst du diese Menschen dann nach 4 oder 8 Wochen wieder und sagst so, Mensch, hast du abgenommen? Ja, ich habe 2 Kilo verloren. Und bist du zufrieden? Nö. So, ja, wieso nicht? 2 Kilo weniger ist doch super. Ja, aber ich wollte 8 Kilo weniger. Ja, hast du das dann immer mal formuliert? So, ja, ich habe ja gesagt, ich will abnehmen. Na, also manchmal sind die Ziele auch so vage, dass man die Teilziele nicht feiert, weil man sie nicht als solche anerkennt. Ne? Weil wäre von Anfang an klar gewesen, okay, ich will 8 Kilo abnehmen, dann hätte man sagen können, okay, wir gehen jetzt auf 8 mal 1 Kilo, also lass uns mal in 8 Wochen wieder treffen, dann hast du es erreicht. Aber nur so dieses Ich will abnehmen ist an sich so vage, dass es natürlich auch unglaublich schwer fällt, vernünftige Teilziele zu formulieren und die Schritte dann entsprechend auch zu gehen. Und dann, glaube ich, ist einfach auch noch ein Stück weit Mentalität dabei, also so diese Angst vor anderen irgendwie blöd dazustehen, wenn man sich für seine Teilziele feiert, aber eigentlich noch so weit weg ist. Davon habe ich mich einfach komplett frei gemacht.
Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt.
Da sind so viele Sachen drin.
Ja, ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich da nicht demotivieren zu lassen. Und vor allen Dingen, man muss sich realistische Ziele stecken. Also für mich ist, habe ich sehr gelernt aus meinem Ironman, war das so, dass ich dafür sehr lange trainiert habe, ein Dreivierteljahr, aber in Summe war die längste Trainingseinheit 6 Stunden. Ich meine, ist auch schon irre, aber im Endeffekt, den Ironman schafft man nicht in 6 Stunden, sondern bei mir war es irgendwie nachher irgendwas um die 11,5 Stunden oder so. Aber ich konnte mir halt auch noch nicht wirklich vorstellen, wie man dann von einem 6 Stunden Maximaltraining plötzlich über das oder fast das Doppelte irgendwie in Wettkampfmodus schaffen sollte. Ich hatte aber einen Coach, der mir das gesagt hat, okay, wenn du das und das und das so und so trainierst nach dem Plan, dann kann das dein Körper. Und mit diesem Selbstvertrauen, er sagte, mach im Wettkampf genau Folgendes, ernähr dich, das ist irgendwie nach folgendem Plan, das ist sozusagen der Key nachher, dann hast du genug Energie, dein Körper hat das alles trainiert, das ist einfach nur noch das Abspulen, was du gelernt hast. Dieses Selbstvertrauen zu haben, sich ein Ziel zu stecken, was größer ist als das, was ich bisher getan habe, aber zu wissen, es geht. Und dann dahin zu gehen und es dann hinterher zu sagen, das verschiebt dann die Grenzen nachher im Kopf.
Du hast realistisch gesagt.
Danke, dass du das gesagt hast. Mir ist es auch aufgefallen. So dieses Realistische ist wirklich, das ist so. Und vor allen Dingen realistisch in einem Satz, in dem er ja in Wahrheit formuliert hat, dass er jemandem geglaubt hat. Also jetzt kommen wir hier in eine Doppeldeutigkeit rein. Wir müssen das jetzt ein bisschen auseinander sezieren. Aber er glaubt seinem Trainer. Das heißt, er hat einen Coach oder einen Trainer, der ihm sagt, wenn du das so machst, dann kommst du ans Ziel, und er erwartet, dass, wenn er das so macht, er dann auch ans Ziel kommt. Also hat er sich an den Plan gehalten und ist ans Ziel gekommen. Und gleichzeitig sagt er aber, dann musst du realistisch sein. So, die Frage ist, wo kommt die Dissonanz her? Ein kleines,
sehr guter Punkt.
Semantisches Schmankerl.
Also man hört das ja immer wieder, ne? Es wird ja immer wieder von Smart Goals geredet, und da steht ja, dass er für das Realistische. Ich sehe es aber anders. Also ich glaube, ein Teilziel kann realistisch sein, weil es machbar ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Sportevent habe oder wenn ich auf ein bestimmtes Bauvorhaben spare oder was auch immer das Ziel ist, dann muss das Ziel an sich gar nicht realistisch sein, weil das Realistische daran ist ja einfach nur meine derzeitige Auffassung davon, was möglich ist und was nicht. Und das hat mehr mit Glaubenssätzen als mit einer tatsächlichen Realität zu tun. Aber wenn ich mich dann entschieden habe für Projekt A oder B, dann können meine Teilziele insofern in Anführungsstrichen realistisch sein, als dass ich sage, sie überfordern mich jetzt nicht und sorgen dann eben genau wieder für diese Abwärtsspirale. Also ist dieses Realistische hier eher eine Frage nach der aktuellen Performance im Hinblick auf ein Ziel, was aber aus meiner Sicht nicht realistisch sein muss. Denn ich finde realistische Ziele äußerst unattraktiv. Ja, weil
du hast recht. Es wäre dann ja eher realistisch im Sinne, entschuldige, dass ich jetzt Wort falle, realistisch im Sinne von den Fähigkeiten entsprechend. Ne? Also Fähigkeiten, wo ich weiß, ich pushe mich schon über meine Grenze hinweg, aber nicht so over the top, dass ich nur noch in die Schlucht falle, sondern ich mache so 10%, 20%, 30% mehr als das, was üblicherweise für mich komfortabel ist, kriege ich auf jeden Fall hin. Vielleicht kriege ich also auch 50% gepusht so, aber dann ist sozusagen das Realistische eher das, wo ich sage, da ist meine Leistungsgrenze üblicherweise, bis dahin kriege ich keinen Muskelkater. Aber wenn ich da so ein bisschen drüber, noch ein bisschen. Wie lange hast du gebraucht, um dich nach dem Ironman zu recovern? Also wie lange hattest du irgendwie Muskelkater und gedacht so, okay, hast du eine ganze Woche nicht trainiert oder nur 5 Tage oder am nächsten Tag schon wieder oder?
Also erstmal ist es für mich auch der Gradmesser und auch die Motivation für einen langen Wettkampf, so fit zu sein, dass man am nächsten Tag wieder normal gehen kann. Und wir hatten am Tag danach hatte mein Sohn Geburtstag und da hat sich Wasserski fahren mit seinen Kumpels gewünscht und da darf der Vater natürlich nicht fehlen. Das heißt, ich stand nächsten Tag auf dem Board und musste irgendwie Wakeboard fahren. Das tat schon ganz schön weh und ich habe auch echt gemerkt, dass ich, ich glaube, 3 Runden, weiß ich gar nicht, ob ich sie überhaupt geschafft habe, mal da irgendwie zu fahren, weil dann die Beine noch schlapp gemacht haben, aber es ging so. Und dementsprechend war sozusagen der Fitnessgrad, finde ich, merkt man immer wirklich nach dem Wettkampf.
Na, okay. Also war sozusagen, das ist ja ein interessanter Punkt, also wie weit pusht man sich über die Boundaries, ohne dass man komplett dran erstickt oder gar nichts mehr kann dann in der Folge. Und wenn du sagst, ich hatte eine 6 Stunden Maximaltrainingseinheit, die Trainingseinheit, die am längsten gedauert hat, waren 6 Stunden und du hast in 11,5 gefinisht, dann hast du sozusagen fast 100% dich aus deinen Komfort raus bewegt und trotzdem warst du dahinter hinten dran noch leistungsfähig. Das ist natürlich alles in sehr extremem Maße, aber vielleicht ja ein ganz guter Gradmesser für, das ist ein realistisches Ziel. Wenn du üblicherweise sagst, 5 Liegestützen kriege ich hin, problemlos, da werde ich nicht mehr richtig warm bei. 10, 15 schaffst du immer, also 100% mehr, vielleicht 200% mehr schaffst du immer. Ist das dann realistisch?
Ich denke.
Also ist das die Bedeutung von realistische Ziele?
Na, ich glaube, da wo ihr mich eben korrigiert habt oder darauf hingewiesen habt, finde ich genau richtig, dass das, ob das ein realistisches Ziel ist, das heißt, sich selber nicht sozusagen sich aus der Komfortzone rauszuholen und noch mehr die Grenzen zu verschieben, ist, glaube ich, das eine. Das, was Alex aber vorher gesagt hat, finde ich noch ganz richtig und spannend, dass einfach die Teilziele, dass die, selbst wenn es nur ein Schritt, ein Liegestütz, ein Burpee ist, dass die realistisch sind, dass ich die, dass ich mal im Kopf das schon visualisieren kann und klar, okay, den einen Schritt, den schaffe ich jetzt noch und sich daran lang zu hangeln und dass das realistisch ist, dass das andere, ja, da müsst ihr mir helfen, ob das wirklich dann realistische Ziele sind. Ich hatte die, was ich gesagt habe, durch das Training und dass die Erfahrungen, die andere gemacht haben und mir gesagt haben, hey, wenn du es so und so machst, dann wird es funktionieren. Daran habe ich ja geglaubt, ob das, und für mich war es deswegen realistisch, dass es gehen würde. Aber die Erfahrung hatte ich noch nicht, die habe ich da erst dann gemacht.
Also ich frage mich immer, Yannick, was du machst, wenn deine Cyborg-Beine mal irgendwie in die Mechanik müssen. Weil du keinen Muskelkater nach einem Triathlon hattest. Also nach meinem Bootcamp sahen meine Füße aus wie Knisterpapier. Ich bin wie auf so Knisterfolie gegangen. Und ich habe einen Monat lang wirklich weniger hart trainiert, um wieder zurückzukommen. Also mein Körper war in Schockstarre. Was das Ziel dennoch für mich realistisch gemacht hat und dafür gesorgt hat, dass ich dann durchgehalten habe, war vor allen Dingen auch diese unbedingte Notwendigkeit. Also ich bin in dieses Bootcamp reingegangen, nicht nur mit dem Wissen, dass das ein Ziel ist und dass ich mit vielen kleinen Teilzielen hier hingekommen bin und dass ich auch ziemlich viele kleine Teilschritte habe, um es dann zu schaffen in Action, sondern ich habe gesagt, es gibt genau 2 Möglichkeiten, wie er mich aus dieser Veranstaltung rauskriegt. Und zwar tot oder als erfolgreicher Teilnehmer, weil ich wollte das unbedingt. Und das sage ich deswegen so mit Nachdruck, weil das auch ein extrem wichtiger Punkt ist, wenn wir über realistisch oder nicht sprechen. Also es wird dadurch für mich realistisch, dass ich sage, ich will das unbedingt. Und das unterschätzen viele. Ne? Also viele kommen dann, ja, ich will aber dieses Auto auch unbedingt. So, nee, willst du nicht, du findest es ganz schön, aber du bist noch nicht wirklich heiß da drauf. Und ich war heiß auf dieses Bootcamp. Ne? Für mich gab es keine zweite Option. Also entweder ich schaffe das oder ich gehe so lange Jahr für Jahr wieder dahin, bis ich es geschafft habe. Es gab ein Leben ohne dieses Bootcamp nicht. Und das muss man sich vor Augen führen. Immer dann, wenn ich etwas unbedingt will, erhöht das sozusagen die realistischen Aussichten darauf, dass ich es auch schaffe. Wenn ich etwas nur so ein bisschen will oder glaube zu wollen, dann ist es wieder unglaublich leicht zu prokrastinieren und es dann einfach sein zu lassen.
Was zu einer unfassbar spannenden Folgefrage führt, nämlich, was ist denn eigentlich das, was einen für ein Ziel brennen lässt? Also warum brennst du so dafür, dieses Bootcamp abzuschließen? Was ja einfach so, wenn du das mal in so einen in so eine Ausflugsbeschreibung reinpackst, ne, und sagst so, hier, wir machen Bootcamp und so. Okay, du wirst 50 Stunden lang angebrüllt, du bist die ganze Zeit nass, du kriegst auf gar keinen Fall Schlaf, du musst die ganze Zeit, musst du dich körperlich total über alles hinwegsetzen, was dein Körper dir als normales Limit gibt. Und darüber hinaus, für den Fall, dass du versagst, kriegt die ganze Gruppe auf die Fresse. So, also das ist ja alles nichts, wo ich sagen würde, ja, nee, den Ausflug, den buche ich jetzt. Da habe ich Bock drauf. Das ist für mich jetzt irgendwie, oder also so, ich flieg nach Illinois. Ein kleiner Spaßausflug nach Illinois. Ihr geht morgens an die einzig rote blinkende Ampel. Ihr kommt aber, es gibt nichts, bevor ihr nicht 100 Meilen abgeschlossen habt und so. Das sind ja alles keine, oder auch der Vergleich jetzt, das hatten wir unterwegs, als Yannick erzählt hat. Ich habe dann in vielen kleinen Teilzielen die Küche aufgeräumt. Also wir haben ja im Moment gerade so unbedingte Ziele, die wir wollen, die wir mit Teilzielen erreichen, wo sich die Motivation nicht sofort erschließt. So, wo kommt die Motivation also her? Warum will ich etwas unbedingt? Ich will jetzt den Bootcamp und das Küchenaufräumen nicht unbedingt miteinander vergleichen. Versteht mich nicht falsch, aber verstehst du also so für so, warum, wo kommt die Motivation her? Was ist es? Was zündet dich an?
Ja, du benutzt ja mal gern das Wort Identitätsstiften. Das will ich jetzt einfach mal aufgreifen. Ne? Also ja. Ich hinterfrage meine Ziele grundsätzlich nicht. Das Einzige, was ich mache, ich gehe auf die Suche danach, ob das wirklich Ziele sind, und das spüre ich. Das ist, ob das jetzt eine Trainingsfrage ist, sagen wir dahingestellt. Ich glaube, wir alle haben das Potenzial, reinzuspüren und zu erkennen, ist das wirklich ein Ziel von mir oder ist das ein Ziel, was andere mir aufoktroyieren. Aber bei mir ist es so, ich habe ein Gespür dafür, was ich gerne machen möchte, haben möchte, können möchte. Und ich persönlich gucke es mir an und versuche es in Verbindung zu bringen. Wo ist das vielleicht mit meinen Werten verknüpft? Wo ist das mit meinem Future-Me verknüpft? Also mit der Version, als die ich mich irgendwann mal sehen möchte. Und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, jedes Mal, wenn ich daran denke, dann kribbelt es so, dann will ich dahin, dann macht das was mit mir, dann verfolge ich dieses Ziel, ne? Also ohne wirklich nachzufragen. Aber ich erkenne durchaus auch, wenn ich Ziele habe, die andere für mich haben. Und das ist übrigens ein Grund, warum ich direkt nach dem Studium in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ich weiß, meine Eltern hätten es sich viel mehr gewünscht, wenn ich direkt ins Angestelltenverhältnis gewechselt wäre, wegen der Sicherheit, die damit einhergeht. Oder
vermeintliche Sicherheit, möchte ich hinzufügen.
Aus ihrer Zeit auch noch, ja. Aber ich habe von Anfang an gespürt, das ist es nicht. Und ich muss in diese vermeintlich unsicherere Selbstständigkeit gehen, weil mich das einfach anzündet und weil ich hier einfach was machen kann. Also für mich, ich weiß nicht, ob Yannick das anders sieht oder du, Hauke, aber für mich ist das einfach eine Sache. Mein Bauchgefühl sagt mir relativ deutlich, das ist ein Ziel, was du wirklich hast, oder das ist ein Ziel, was vielleicht andere für dich haben und was sich deshalb richtig anfühlt, weil es vermeintlich vernünftiger wäre.
Also ich glaube, also kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass aufoktroyierte Ziele, die andere für einen haben, definitiv nicht ansatzweise so stark sind wie die eigenen Ziele. Und sollte man sich wirklich Gedanken machen, ob man die überhaupt verfolgen möchte. Und das, ich kann das für mich sagen, zum Beispiel, warum ich diesen Ironman gemacht habe, der hat mich so, also ich kam aus der Idee heraus, sehr anstrengende Kombination aus Familienleben und vor allen Dingen in der Firma, die ich da aufgebaut und weiterentwickelt habe, was einfach ein Alltag war, der so anstrengend und so stressig war, dass ich eigentlich gefühlt immer mit einem halben Bein im Burnout stand. Und für mich war diese Verknüpfung aus, wenn ich physisch fitter bin, dann bin ich doch mental auch stärker belastbar. So, das habe ich mir sozusagen erstmal als Mantra genommen und ausgetestet und habe dann mich da nach und nach einfach sehr physisch trainiert über verschiedene Stationen hinweg und konnte auch immer beobachten, dass ich damit nicht nur meine Physis, sondern auch meine Psyche gestärkt habe. Und was ich im Nachhinein sagen kann, ist, das war sozusagen, der Ironman hat es da auf die Spitze getrieben. Das war zwar sportlich und physisch ein definitiver Erfolg im Verhältnis zu dem, was er aber alles familiär und zeitlich, weil das ist ein Halbtagsjob, mal ein Dreivierteljahr für einen Ironman zu trainieren, kaputt gemacht habe. Ich war total überfordert, vorher schon irgendwie mit dem, was ich beruflich getan habe, oder am Limit. Und damit hat mich eigentlich das Training und die Zeit, die ich da reingesteckt habe, wirklich überfordert. So ist es da viele Sachen, also eigentlich für mich im Nachhinein ein großer Fail, aus dem ich lernen durfte und sehr viel Demut dafür habe, wie oder was ich daraus gelernt habe, um eine Balance hinzubekommen zwischen diesen verschiedenen Bereichen. Und das ist das, was ich eher mitgenommen habe. Dementsprechend ist der Ironman für mich physisch ein Riesenerfolg und psychisch auch, aber sozusagen in der Balance ein Riesenfail, aus dem ich erstmal hinterher wirklich lernen musste.
Ich erinnere mich an eine Situation aus dem Führungskräfteseminar, was ich mal angeleitet habe. Da wurde richtig deutlich, wie wichtig es auch ist, sich zu fragen, eben, okay, ist das wirklich ein Ziel und woher kommt das? Also auch einmal zu schauen, welche Rolle spielt das? Da war ein Mann, der hat mir gesagt, er will unbedingt mehr Geld haben. Er braucht unbedingt mehr Geld. Und war mir ein bisschen zu einfach, weil das wollen wir alle, ne? Aber warum willst du denn mehr Geld? So, ja, immer so drumherum geschifft und dann Pläne aufgezeigt, ne? Ich könnte noch das machen. Wenn ich diese Fortbildung mache, kann ich diese oder jene Position hier übernehmen. Und irgendwann habe ich ihn dann mal wieder gesehen und habe gefragt, ja, hat das alles so geklappt? Also ja, ich bin total ausgebrannt irgendwie, ich verdiene jetzt mehr, aber ich habe auch kaum noch Zeit, das zu genießen. Und ich habe immer wieder immer drauf gedrückt auf die Wunde, na, was willst du denn eigentlich? So, worum geht es dir? Und es kam raus, dass es für ihn diese Assoziation war, mehr Geld heißt mehr Freiheit und mehr Freiheit heißt mehr Zeit mit der Familie. Und was hat er aber gemacht? Er hat genau in die entgegengesetzte Richtung gearbeitet. Denn er hatte jetzt zwar mehr Geld, aber deutlich weniger Zeit, weil er sich nicht bewusst war, welche Motivation eigentlich hinter diesem Ziel stand. Hätte er sich das vorher gefragt, hey, es geht mir hier um mehr Zeit und ich glaube einfach, dass ich mir die mit mehr Geld erkaufen kann, dann wäre ihm bewusst geworden, dass er sich in die falsche Richtung bewegt und dass er das eigentliche Ziel besser erreichen kann. Zum Beispiel, indem er sich ein bisschen rausnimmt, indem er sich Freiräume schafft. Es ist auch immer wichtig zu gucken, deshalb, wo kommt dieses Ziel her und was will ich da eigentlich wirklich erreichen? Ne? Ist es wirklich in dem Fall das Geld, was ich brauche, oder steckt da was anderes dahinter?
Das geht ja so ein bisschen rein in diese Motivationsprofile, ne? Bin ich weg von oder hin zu motiviert? Also das sind ja so zwei grundsätzlich unterschiedliche Typen, wo nicht das eine falsch oder das andere richtig ist, sondern es ist einfach irgendwie die Frage, irgendwie bin ich hin zu oder weg von motiviert? Ich bin oft weg von motiviert, ehrlicherweise, wobei ich auch ein großes Hinzu habe. Also so ich glaube, weil könnte nicht genau sagen, was bei mir dominant ist. Die Frage ist, wenn ich mir ein Ziel stelle, ist das eins, das für mich, also so wie in dem Fall von dem Menschen, den du gerade berichtet hast, ich bewege mich weg aus dem Zwang der Freiheitslosigkeit, oder bewege ich mich hin in die Freiheit? Also das ist ja sozusagen die Umformulierung dessen, so, und diese ganzen impliziten Dinge, die da für einen drinstecken. Also ich merke zum Beispiel, nachdem jetzt der Ironman zweimal verschoben wurde und ich irgendwie jetzt wieder von vorne anfange zu trainieren, verschiebt es für mich einfach auch die Identitätsstiftung so langsam. Also es ist ermüdend. Dieses Ziel wird ewig weiter vor sich hergeschoben. Eigentlich wollte ich den 2020 machen. 2019 habe ich mich also angemeldet. Dann wurde er von 20 auf 21 verlegt, in 21 nochmal auf den Geburtstag von meinem Sohn. Jetzt sind wir in 2022, da merke ich auch so, boah, die Motivation, also den Hintern jetzt nochmal wieder hochzukriegen und zu sagen, ey, ich trainiere jetzt auch ein drittes Jahr nochmal Triathlon, und zwar nicht Triathlon, sondern Ultratriathlon, ist schon so, ich merke, dass da irgendwie so ein bisschen, ich habe einen kleinen Motivationshänger, also an all diesen Fragen so, ist das eigentlich wirklich noch ein Ziel und muss ich das jetzt echt durchziehen oder habe ich mir nicht eigentlich schon bewiesen, dass ich das könnte, weil die ganzen Teilziele auch erreicht sind, so, ich glaube, die Identitätsstiftung ist ein ganz wichtiger Punkt, um die Schleife nochmal aufzunehmen und das Wort, weil so, ich glaube, ich könnte den Ironman, muss ich ihn dafür wirklich machen? Wem beweise ich das eigentlich noch? Unterwegs habe ich irgendwie so viel abgefahrene Teilziele erreicht, so von Halbmarathon über Marathon, über irgendwie Womax-Werte, die irgendwie überirdisch sind. Brauche ich das jetzt noch? Keine Ahnung.
Aber das ist ja genau die Frage, ne? Also, Yannick, ich weiß, wir hatten diese Unterhaltung mal im Rahmen der Coaching-Ausbildung, ne? Dieses, brauche ich das überhaupt noch oder war der Weg eigentlich das Ziel? Und das ist ja mal der klassische Satz, ne? Der Weg ist das Ziel, und ich glaube, darüber lässt sich streiten. Es kommt immer drauf an. Wenn der Weg schon das Ziel ist, dann virtuelles High Five, weil dann hast du es geschafft und kannst dich etwas Neuem zuwenden. Aber wenn du für dich fühlst und du merkst, ich komme immer sehr viel über dieses Emotionale, ne, dann, dass du ihn noch machen musst, einfach für dich, um auch mal diese Erfahrung gesammelt zu haben, dann ist das Ziel eben noch nicht erreicht. Also klar können wir nach unserem Training sagen, wir haben doch jetzt schon alles geschafft. Wir wissen intellektuell, dass wir es machen können. Aber wenn es nicht um Fitness an sich ging in diesem Beispiel, sondern wirklich um eine Erfahrung, die im Leben einfach sein muss, dann muss es eben auch nach dreimaligen Verschieben dieser Triathlon sein. Und diese Frage muss sich halt jeder selbst beantworten. So, war der Weg schon mein Ziel? Bin ich schon sozusagen am Ende der Reise und bereit, mir ein neues Ziel auszusuchen? Oder bin ich hier eigentlich sozusagen einen Schritt noch davon entfernt, an den Punkt zu kommen, wo ich sage, so, und jetzt next level?
Bin ich total bei dir.
Klar, ist noch ein Schritt.
Ich glaube auch.
Entfernt. Also natürlich ist das ist einfach noch nicht abgeschlossen so. Darüber hinaus sind da einfach auch so viele Gefühle mit verknüpft so irgendwie. Also den Finisher-Status irgendwie, das ist natürlich identitätsstiftend. Und darüber hinaus ist es so, auch sich selber zu zeigen, das kannst du nicht nur theoretisch, sondern du kannst es auch wirklich. Und du ziehst die Nummer auch durch und so, alles klar. Aber das ist natürlich irgendwie, ich sag nur, wenn so ein, und das ist ja das Interessante an der Psychologie in diesem speziellen Fall, wenn das Endziel zu weit oder immer weiter nach hinten geschoben wird, dann kriegt man unterwegs sowas wie so ein emotionales Trainingsburnout, ne? Mhm. Dass man so denkt, so, also wenn das Ziel dann unerreichbar wird, das heißt, das Endziel wird immer weiter in die Ferne geschoben. So ein bisschen das erleben wir ja psychologisch gerade auch mit diesen ganzen Corona-Maßnahmen. Es gibt kein Back to Normal, es wird immer weiter nach hinten verschoben und irgendwie hat man den Eindruck, Alter, was mache ich hier denn eigentlich? Ich kann gar keinen Erfolg haben, das Endziel kommt gar nicht. Und ich glaube, dass das auch ein Killer sein kann. Also ist jedenfalls zum Thema Teilziele eine interessante Erfahrung.
Also ich will nochmal unterstreichen, was du gerade gesagt hast, Alex. Definitiv ist der Weg ein großer Teil des Ziels. Und dementsprechend, Hauke, hast du natürlich schon viele Erfolge allein durch dein Training gefeiert. Das, was ich für mich sagen kann, ist, dass mir die Wettkämpfe selber dabei geholfen haben, klar, auf der einen Seite ein Stück Identität stiften und mal sich wirklich auf die Schulter zu klopfen für etwas Großes Erreichtes, aber vor allen Dingen, was sie für mich gemacht haben, sind Grenzen in meinem Kopf zu verschieben und zwar wirklich massiv zu verschieben. Und das war für mich wirklich der 100-Meiler, der hat für mich die Grenze gefühlt einfach aufgehoben. Also ich kann mir vorstellen, ob ich das jemals machen werde oder nicht, sei mal dahingestellt, weil ich aktuell noch kein wirkliches Warum dafür habe. Aber wirklich Mehrtageswettkämpfe, gibt so ganz verrückte Sachen. Man kann irgendwie Transalpinen Lauf machen über eine ganze Woche und einmal über die Alpen laufen und solche Scherze. Aber ich kann mir das inzwischen einfach mental vorstellen, dass das geht und das mir auch zutraue. Ist ein langer Weg dahin und ich weiß, dass es viel Training bedeuten würde. Aber diese Grenze im Kopf zu verschieben, das machen solche großen Schritte. Dafür, glaube ich, braucht man nicht unbedingt Wettkämpfe, aber die helfen dabei sehr, das mental zu verschieben.
Die sind halt sozusagen wie der unterstrichene Glaube oder das eingepackte oder das archivierte Glauben daran, dass man etwas erreicht hat, weil es einen Status bekommen hat. Es ist irgendwie von anderen beglaubigt, dass du das Ziel erreicht hast und damit wahrscheinlich für dich einfach auch mehr wert, weil es halt rumzeigbar ist. Und damit sickert das natürlich noch viel mehr in den Glauben ein, als wenn man dieses von anderen beglaubigte Ziel nicht dokumentiert erreicht hätte. Ich glaube, dass das für den Glauben eine ganze, ganz große Rolle spielt.
Definitiv. Also ich glaube auch, dass der Unterschied zwischen man glaubt an etwas und man weiß es. Also ne, das Beispiel mit dem Ironman, der Trainer hat mir gesagt, wenn du das alles jetzt gemacht hast, ich habe noch einen Tag vorher mit ihm telefoniert und sagte, du kannst das. Und dann, ich glaubte das. Ich wusste es aber nicht wirklich. Und ich glaube, der Schritt danach, es gemacht zu haben und wirklich physisch zu wissen, mental das durchgeholt zu haben, ich habe es geschafft, es ist nicht nur theoretisch möglich, sondern es ist wirklich passiert, ist nochmal eine Glaubensevolution.
Ich habe den Eindruck, ehrlicherweise, dass wir hier einem ganz alten Thema von uns auf der Spur sind, zu dem wir eine ganze Folge machen sollten, nämlich das Thema Glauben. Hm. Ich habe den Eindruck, dass die Situation, in der du deinem Trainer vertraust, dass er recht hat, dein Glaube noch nicht da ist. Mhm. Und du, weil ja Glaube in der Definition die Erwartung ist, dass etwas ganz sicher passiert. Also hinterher erst wirst du zum Ironman-Gläubigen. Vorher bist du ein Ironman-Vermutender. Also weiß ich nicht, ob man diese Kategorien so aufmachen kann, aber wahrscheinlich ist es genau so. Das machen wir das nächste Mal. Aber jetzt zum Thema Teilziele. Is it a wrap? Sind wir soweit? Also was sind die wichtigen Teile? Ich muss mir lernen, auf die Schultern zu klopfen. Das große Ziel mit einem starken Warum hinterlegen, emotional fühlen, dass ich das unbedingt will. Und dann mich auf das konzentrieren, was direkt vor der Brust ist. Ist es so einfach? Dann ja, nehmen wir diesen Teil einfach raus und schneiden den und den Rest löschen wir.
Es ist so einfach und vor allen Dingen, das Wort einfach an sich gehört noch in die Zusammenfassung mit rein. Ne? Denn das erste Teilziel sollte auch einfach sein. Wenn es auch schon komplex aufgebläht ist, dann fange ich gar nicht erst an. Ne? Also Simplicity, wie der Amerikaner so schön sagt, sollte auf jeden Fall auch noch dazu gehören, zu diesen Teilzielen.
Ich habe auch sowieso den Eindruck, aber das ist auch ein Thema für einen anderen Podcast, dass jemand, der behauptet, er sei Perfektionist, am Ende jemand ist, der sich hinter seinen noch nicht erreichten Teilzielen versteckt, um nichts zu tun. Aber das ist eine sehr provokante These. Insofern danke ich euch für diesen Mind Gym. Das war mal wieder sehr ergiebig. Ich hoffe, euch hat's auch Spaß gemacht. Wenn du da draußen eine Frage hast, die wir nicht beantwortet haben, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Und danke, Yannick. Danke, Alex. Ich würde sagen, gerne. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss und danke dir, Hauke.
Bis dann. Ciao.
Wir hoffen natürlich, dass auch für dich wieder ganz viel dabei war. Wenn du eine Frage hast oder eine Anregung, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die du in den Shownotes findest. Und vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit du auch zukünftig keine Episode verpasst. Wir freuen uns auf dich. Das nächste Mal.